Die Regierung der Bundesrepublik plant ein Sicherheitsabkommen mit Mexiko. Ziel des Abkommens ist der Austausch von Informationen, die operative Zusammenarbeit sowie personelle und materielle Unterstützung. Zudem ist ein Austausch von Fachleuten beabsichtigt, um bei Techniken und Methoden der Kriminalitätsbekämpfung zu kooperieren. Anlass des geplanten Abkommens ist die seit Jahren ansteigende Gewalt und Kriminalität in Mexiko. Die Basis hierfür bildet anscheinend ein gemeinsames geteiltes Werteverständnis. Über das geplante Sicherheitsabkommen, Werte, Menschenrechtsverletzungen und mögliche Alternativen sprachen wir mit Peter Klausing, Beirat der Informationsstelle Militarisierung. Wie auch andere Gruppen und Organisationen in Mexiko und in Deutschland übt er harsche Kritik an dem geplanten Sicherheitsabkommen.
Also das Problem, mit Mexiko ein Sicherheitsabkommen abzuschließen, ist, dass Mexiko zwar sehr schnell dabei ist, internationale Abkommen zu ratifizieren, nur um diese dann anschließend völlig zu ignorieren. Und ein klassisches Beispiel dafür ist die Anti-Folter-Konvention, die von Mexiko mit als erstes ratifiziert wurde, und gleichzeitig wird bis zum heutigen Tag in Mexiko die Verwendung von Beweismaterialien oder Geständnissen, besser gesagt, die unter Folter erzwungen wurden, als Beweismittel bei Gerichten anerkannt. Das Ganze lässt sich fortsetzen dahingehend, dass große Teile der mexikanischen Sicherheitskräfte und der mexikanischen Polizei von den Drogenkartellen korrumpiert sind und unter solchen Bedingungen eine Sicherheitszusammenarbeit mit Mexiko zu etablieren, wird im günstigsten Fall diese Ungesetzlichkeiten und Menschenrechtsverletzungen der mexikanischen Sicherheitsorgane legitimieren, und im schlimmsten Fall kommt es zu einer Komplizenschaft dabei.
Würde nicht die Hoffnung bestehen, dass man durch die Ausbildung von Polizeibeamten und vielleicht auch Beamtinnen eine gewisse Sensibilität in Sachen Menschenrechtsfragen oder Ausnutzung von staatlicher Gewalt bei mexikanischen Polizeibeamten hineintragen kann? Siehst du dafür überhaupt eine Chance?
Um vorwegzunehmen, ich sehe dafür keine Chance, ähnlich wie in anderen Ländern diese Chancen sich in der Vergangenheit nicht erfüllt haben. Dazu kommt ja, dass es um eine operative Zusammenarbeit geht und um gegenseitigen Austausch bei Techniken und Methoden der Kriminalitätsbekämpfung. Also das ist laut Antwort auf die kleine Anfrage, die die Linke gestellt hat, der Inhalt dieses Sicherheitsabkommens. Das, was der Öffentlichkeit immer als Polizeiausbildungsabkommen kolportiert wird, deckt im Prinzip nur einen winzig kleinen Teil dieses Sicherheitsabkommens ab. Und es geht eben um den üblichen Rahmen, im Rahmen der Terrorismusbekämpfung Informationen auszutauschen. Und was mich besonders besorgt macht, ist, dass vom Austausch gegenseitiger Informationen über Techniken und Methoden der Kriminalitätsbekämpfung geredet wird. Und da kommt dann natürlich die Aufweichung des Foltertabus, zumindest im akademischen und politischen Diskurs in Deutschland, mir in den Sinn, und die vorhin schon zitierte Folterpraxis in Mexiko.
Im geplanten Sicherheitsabkommen zwischen Deutschland und Mexiko geht es unter anderem um den Austausch von Informationen und Techniken zur Kriminalitätsbekämpfung. Kritikerinnen befürchten, dass es aber auch zu einem weiteren Anstieg der Waffenexporte von Deutschland nach Mexiko kommt. In den letzten Jahren ist ein derartiger Anstieg der Waffenexporte zu verzeichnen, dass es mittlerweile auch in den Mainstream-Medien in Deutschland kritisiert wurde, allerdings nicht in demselben Ausmaß wie jetzt zum Beispiel in Bezug auf Saudi-Arabien. Peter Klausing, ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Informationsstelle Militarisierung, erläutert uns nochmal die Waffenexportstrategien von Deutschland nach Mexiko.
Fangen wir mal bei den Kriegswaffenexporten an. Das ist nämlich ein spezieller Terminus im Rüstungsexportbericht der Bundesregierung, der also nur Schusswaffen und Ähnliches erfasst. Und dabei bewegte sich das Exportvolumen in der Zeit vor dem Amtsantritt von Calderón im unteren 100.000er-Bereich, also 150.000, 200.000 Euro jährliche Waffenexporte in der Zeit davor. Seit Amtsantritt von Calderón, der ja bekanntlich den Krieg gegen den Drogenhandel ausgerufen hat, explodierte dieser Export von Kriegswaffen aus Deutschland nach Mexiko um das 10- bis 20-fache, je nachdem, worauf man sich jetzt bezieht. Also im Jahr 2006 wurde erstmalig die 1-Millionen-Euro-Grenze durchschlagen und zwischen 2007 und 2009, letztes Jahr, wo Daten dazu veröffentlicht wurden bis jetzt, pendelt das Exportvolumen dafür zwischen 2,5 und 4 Millionen Euro. Damit nicht genug, gibt es ja auch noch Rüstungsgüter, die keine Kriegswaffen sind. Und dazu würde ich den Export der 12 Kampfhubschrauber von der Firma Eurocopter zählen, die in Bayern sitzt als Teil von EADS. Und da sind in zwei Margen insgesamt 12 Kampfhubschrauber als Exportleistung von Deutschland vereinbart worden mit dem mexikanischen Verteidigungsministerium. Und wenn man 5 Millionen Euro veranschlagt als Preis für einen solchen Kampfhubschrauber, ist das mit 60 Millionen Euro doch schon nochmal ein deutlicher Happen an Exportgewinn für die Bundesrepublik Deutschland. Meine Sorge war, dass durch den Panzerskandal die Situation Mexikos völlig in Hintergrund rücken würde. Und im Gespräch mit Tobias Pflüger sind wir gemeinsam zu der Schlussfolgerung gekommen, dass was eine öffentliche Beeinflussung der Politikabsichten anbetrifft, die Situation von Mexiko deshalb günstiger ist, weil es eben viel mehr Initiativengruppen und Nichtregierungsorganisationen gibt, die dazu arbeiten, als zu Saudi-Arabien.
Wenn es um das Sicherheitsabkommen mit Mexiko geht, wird häufig von Seiten von deutschen Politikerinnen und Politikern auf eben ein gemeinsames Werteverständnis verwiesen, so auch von Ole Schröder, dem parlamentarischen Staatssekretär. Was ist denn unter einem gemeinsamen Werteverständnis überhaupt zu verstehen oder was ist konkret von Seiten der Politiker, die das betonen, auch damit gemeint?
Der Herr Schröder bezieht sich darauf, dass sowohl Mexiko als auch Deutschland an der Einhaltung der Menschenrechte interessiert seien und dass das dieses gemeinsame Werteverständnis darstellen würde. Wer die mexikanische Realität kennt, kann das entweder als Zynismus, als völlige Unbelecktheit der Verhältnisse oder als ein, und das denke ich ist das Zutreffende, als einen völlig doppelzüngigen Diskurs einstufen oder einordnen. Und ähnlich ist es auch mit den unterschiedlichen Verlautbarungen der einzelnen Politiker. Es gibt einerseits den Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, der ein völliges von der FDP, Herrn Löning, der ein völliges Verbot von Waffenexporten nach Mexiko einfordert. Inwieweit diese Person jetzt von den entscheidenden Gremien, sprich Wirtschaftsministerium, Außenministerium, gehört wird und daraus Handlungen erfolgen würden, sei jetzt dahingestellt. Das angestrebte Sicherheitsabkommen, was ja in seinem Text auch den materiellen Austausch, sprich Waffenexporte vermute ich mal, beinhaltet, straft das, was Herr Löning sagt, Lügen. Es ist also so ein, das, im Prinzip das, was die mexikanische Regierung die ganze Zeit macht, in der Außenpolitik die Menschenrechte ihr entgegenkommen, ihr demokratisches Verständnis hervorheben und in der Innenpolitik eine massive Militarisierung und das von dir hervorgehobene Ansteigen von Menschenrechtsverletzungen zu betreiben oder zu tolerieren. Und auf der Ebene bewegt sich ja die deutsche Politik letztendlich auch, dass die eine Hand oder die einen das sagen und die anderen das andere machen.
Wo siehst du denn Ansatzpunkte, wenn jetzt die deutsche Regierung sagen würde, wir machen dieses Sicherheitsabkommen nicht? Oder wie könnte eine alternative Zusammenarbeit aussehen?
Das im Detail zu sagen, ist natürlich unmöglich und auch nicht angemessen. Ich denke, es gibt diesen Menschenrechtsartikel in dem globalen Abkommen zwischen der Europäischen Union und Mexiko, wo es ja in dem Abkommen selbst hauptsächlich um Freihandel und wirtschaftliche Interessen geht. Eine Möglichkeit wäre also, diesen Artikel tatsächlich zu aktivieren und wirtschaftliche Begünstigungen ernsthaft an die Einhaltung der Menschenrechte zu koppeln. Die zweite generelle Strategie wäre, den Menschenrechtsdiskurs mit Mexiko, den genauso vordergründig zu führen. Das, denke ich, würde im Vergleich zu den zurzeit vorgetäuschten rosigen Verhältnissen in Mexiko schon ein etwas anderes Licht auf das Land werfen. Und zum Dritten wäre mein Vorschlag, zivilgesellschaftliche Strukturen in Mexiko zu stärken im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit.